Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst mit dem Wochenspruch aus 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir begrüßen ganz herzlich Predikant Detlef Ruffort, der mit uns diesen Gottesdienst feiert, und Johannes Nüßlein, der den Gottesdienst musikalisch mitgestaltet. Danke für Ihren Dienst. Ebenso herzlich begrüßen wir alle, die diesen Gottesdienst in der kommenden Woche zu Hause miterleben. Abzukündigen wäre heute ein bisschen mehr. Einmal am Donnerstag findet Gemeinde im Gespräch zum ersten Mal statt. Die evangelischen Kirchengemeinden Herz und Holzhausen laden ein zu neuen Gemeindeabenden, die jeweils an den letzten Donnerstagen im Monat stattfinden sollen. Der erste ist jetzt am 23. Oktober um 19 Uhr im Gemeinderaum hier in der Kirche in Herzhausen zum Thema Kirche, Quo Vadis, was ist die Zukunft der Kirche? Herzliche Einladung dazu, die Flyer liegen auch hinten nochmal aus. Am Freitag, 17.30 Uhr, findet der Gaming-Treff im evangelischen Gemeindehaus Holzhausen mit Robin Feldhaus statt. Am Samstag um 14 Uhr werden die Eheleute Sina, geborene Burg, und Dominik Weiß, die ich hier begrüßen darf, hier getraut in der Kirche. Die Kirchengemeinde, wir alle freuen uns mit euch, wünschen euch gottesreichen Segen zu eurer Vermählung, und im Fürbittengebet werden wir euch auch nochmal erwähnen. Jetzt waren wir beim Samstag, dann eine herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag mit Pfarrer Felix Heinz und, wie ich denke, auch mit Mitgliedern aus dem Joanneum. Das ist aber nicht so ganz sicher, ich konnte es nicht in Erfahrung bringen. Tut mir leid. Um 11 Uhr hier. Und abends um 18 Uhr die Tessé-Andacht mit Kerstin Kriesing. Die Kollekte am vergangenen Sonntag betrug 110 Euro und die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Der Herr segne Geber und Gaben. Wir singen nun das Eingangslied 295, die Verse 1 bis 4.
Thank you. Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zum Psalm 1. Wohl der Erzählerin und dem Erzähler biblischer Geschichten, die nicht wandeln im Rate der Fantasielosen, noch treten auf den Weg der Langweiler, noch sitzen im Kreis religiöser Ideologien, sondern ihre Lust haben an den Geschichten der Bibel und über diese Geschichten sinnen, Tag und Nacht. Die sind wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht vergilben. Und fast alles, was sie erzählen, gerät ihnen wohl. Kommt, lasst uns anbeten.
Jetzt und immer da, Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Leben, Gott, was heißt das? Was wünschen wir uns für unser Leben, für das Leben der anderen? Für das Zusammenleben hier an unserem Ort und darüber hinaus. Wonach können wir uns richten? Was sollen wir tun? Was sollen wir lassen? Wir suchen Orientierung. Oft haben wir keine Kraft mehr, Gott. Dann sind wir hoffnungslos und müde. Zu müde für unsere eigenen Sorgen. Zu müde, um auch noch die Nöte anderer zu achten. Kann das so sein, Gott? Woher kriegen wir neue Kraft? Herr, erbarme dich.
Christe, erbarme dich.
Für uns alle gilt, Gott gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Schwachen. Und die auf Gott harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen. Gott, der Herr, sei mit euch. Und wir wollen beten. Du, unser Gott, komm mit deinem guten Geist zu uns. komm in unsere Gedanken und unsere Herzen, damit wir uns an dir ausrichten können. Du, unser Gott, öffne unsere Augen, erleuchte unseren Geist und ermutige unseren Willen. Stärke das Gefühl. Mach es gut mit uns und berühre uns immer mit deiner Liebe. Durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und bleibt, heute und immer und ewig.
Wir hören die Schriftlesung aus Epheser 5, die Verse 15 bis 20. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit. Gerade, weil es schlimme Tage sind. Aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständig sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Singt für den Herrn und preist ihn aus vollem Herzen. Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja. Halleluja.
Gemeinsam mit der ganzen Christenheit wollen wir nun unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen jetzt 419, die Verse 1 bis 5.
die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich werde Sie heute mitnehmen in einen Konflikt, den wir in dem Neuen Testament haben. Sie werden gleich merken, um was es geht dabei. Es geht nämlich um die Frage des Glaubens als Lebenspraxis für Christinnen und Christen. Also, es geht um den Glauben und um das Handeln. Es geht also um den Glauben und das Tun. Und die Frage, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Und was zählt am Ende? Zählt am Ende es nur bei mir oder bei der Gemeinde, bei Gott? Mein Glaube, wie ich mich verhalte, was ist wichtig? Wie ich mich als Christ und Christ in der Gesellschaft bewege. Jetzt werden Sie mir sagen, Ruffert, das ist ja gar kein Problem. Das ist der Glaube. Der Glaube ist es. Allein aus Glaube sind wir gerechtfertigt. Kennen Sie alle. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben, unabhängig von den Werken des Gesetzes. Also wir brauchen nur Glauben zu haben und dann ist alles klar. So haben wir Protestanten das gelernt. Und das stammt auch von Luther im Übrigen. Der Luther war sehr dahinterher, dass er sagt, also der Mensch ist allein durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt. Und damit ist alles erledigt. Weil dieser Glaube ist die Reaktion Gottes auf den Glauben, wenn wir glauben halt. Und die entscheidende Voraussetzung dafür, dass das Leben gelingt. Ja, die Frage, die sich aber ergibt, ist, wenn also der Glaube die Grundlage ist, als Dankbarkeit Gott gegenüber, wie ist es denn jetzt mit uns dann? Wie verhalten wir Menschen uns? Also gut, Fragen sind gestellt, so weit, so gut. Nun hören wir unseren Predigttext. Jakobus 2, aber da gibt es ein kleines Problem, weil das ist nicht 14 bis 16, sondern 14 bis 26. Also, Jakobus 2, 14 bis 26. So. Und dieser Predigttext hat eine Überschrift, die heißt, Glaube ohne Werke ist tot. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, ach, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Gut, du glaubst nur, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufels glauben auch und zittern. Willst du nun einsehen, törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opfern wollte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit den Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie den Boten aufnahm und ließ sie auf einen anderen Weg hinaus? Denn der Leib ohne Geist ist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Gott segne unser Reden und Zuhören und Nachdenken durch deinen Geist. So, was ist denn jetzt? Jetzt haben wir was gehört, was jetzt ganz anders ist. Also der Jakobus setzt einen ganz anderen Akzent, als wir das gemeinhin kennen. Er sagt, liebe Schwestern und Brüder, was nützt, wenn jemand sagt, ich habe Glauben und hat doch keine Werke? Ja, was nutzt es denn überhaupt? Und was gilt denn jetzt? Warum dieser Widerspruch, dieser scheinbare im Neuen Testament? Zunächst einmal, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn bei uns im Neuen Testament auch Widersprüchliches zu finden ist. Weil dann haben wir Grund, darüber nachzudenken. Und es ist wie im wirklichen Leben. Im wirklichen Leben haben wir ja auch gegensätzliche Meinungen, da und dort. Und wenn wir es richtig machen, reden wir drüber, da und dort, und kommen zu irgendetwas gemeinsam. Das ist das Tolle. Wobei, ich ehrlich sage, das wird heute von immer weniger Menschen gemacht. Weil das ist ja ehrlich gesagt anstrengend, ne? So mich mit den Argumenten des anderen auseinanderzusetzen, ne? Und der mit meinen und so, ne? Und viel einfacher ist es ja heute zu sagen, ich habe die Meinung, Ende. Kennen wir. Und das ist nicht gut. Aber gut, ich hoffe immer, dass wir das lernen, dieses Prinzip von Kommunikation und Dialog, dass wir was zusammen machen können. Also, in dem Sinne ist der Predigtext hilfreich für uns, weil er das immerwährende Ringen um die sinnvolle Verhalten zwischen Glauben und Handeln und Werken bearbeitet. Und es geht nicht nur allein darum, wie wir hier gerade gehört haben, dass die Menschen sich für andere einsetzen. Das ist wichtig. Also er sagt es ja deutlich, wenn wer Glauben hat, der spürt doch, dass mit seinen Schwestern und Brüdern was nicht in Ordnung ist. Dann tut er doch was. Das ist nicht allein das Problem, sondern es geht ihm noch um was Weiteres. Es geht ihm ja auch darum, dass das Handeln, der Glaube und das Handeln zusammenkommt, damit ich letztendlich zu der Erlösung wiederkomme. Das ist der andere Punkt noch dabei. Und der Predigtext ist jetzt so konstruiert, dass wir ihn aber anlegen auf unsere Aktivität, die wir täglich üben. So, welchen Herausforderungen unterliegt der gelebte Glaube damals und heute? Und jetzt, tut mir leid, muss ich schon wieder ein Bild bringen. Ich glaube, vor 14 Tagen war ich hier, da habe ich das auch gemacht, glaube ich, oder sowas. Weil ich muss wieder auf den Präsidenten der USA kommen. Als er Präsidentschaftskandidat war in der ersten Wahlzeit, da gibt es ein Bild, das ist überall in den Zeitungen gewesen und im Fernsehen. Und dieses Bild, das muss ich Ihnen erklären, und Sie werden es wahrscheinlich auch kennen, wenn ich das sage. Da steht also der Trump, der Kandidat damals, in der Mitte, um ihn herum sind lauter Predigerinnen und Prediger, Evangelikaler oder, weiß ich nicht, Neo, irgendwelcher charismatischer Gruppierungen, bilden einen Kreis um ihn und er steht da, die Augen fast schon verkrampft, geschlossen. Und die Predigerinnen und Prediger haben ihm die Hände auf die Schultern, auf den Arm gelegt. Andere richten die Handflächen ihm entgegen aus und sie beten mit ihm und für ihn und gemeinsam. Eine Inszenierung des Glaubens dieses Präsidenten. Und jetzt komme ich zu dem Satz, den ich sage. Da wird ein Glaube inszeniert. Und wenn Sie das Handeln des Präsidenten bis heute sich ansehen, dann sehe ich nur, das Ganze, was er macht, in voller Brüche der Nächstenliebe. Ich rede jetzt nicht von dem, was er da in Palästina gemacht hat. Das will ich gar nicht darüber diskutieren. Ich rede eher davon, dass er in seinem eigenen Land Militär holt, um Menschen, die friedlich auf die Straße gehen, zu unterdrücken. Oder dass er Menschen aus der Wohnung rausholen lässt, mitten im Leben, die wohl situiert in den USA leben, mit allem, was man braucht, und sie einfach abschiebt, egal was passiert. Hat mit Nächstenliebe nichts mehr zu tun. Also von daher ist das für mich so ein Bild, was die Aktualität dieses Predigtextes von heute beschreibt. Weil er sagt, wenn du Glauben hast, dann müssen auch deine Werke stimmen, die du tust. Ganz einfache Verbindung. Und deshalb sollte auch Glaube nicht ohne das damit verbundene Handeln gedacht werden. Und das ist kein Problem nur in den USA. Das haben wir interessanterweise überall. Das haben wir auch bei uns. Wir haben auch bei uns Leute, wo ich denke, holla, wenn ich mir überlege, und was, wie machen die das jetzt? Wie gehen die eigentlich mit ihren Familienmitgliedern um? Oder wie gehen die mit ihren Schülern um? Oder wie gehen die mit ihren Untergebenen um? Ist das so in Ordnung? Stimmt da was? Ist das eine mit dem anderen, hat das eine gute Verbindung? Und wenn bei uns sogar geredet wird, wie in den letzten Tagen immer häufiger, von Stadtbildern im Zusammenhang mit Migration, und dann frage ich mich ganz, ganz bescheiden, dürfen solche Assoziationen entstehen zwischen Migranten, Menschen, die Schutz und Hilfe suchen, und einer Glauben, der eigentlich, haben wir im Text gerade gehört, Verantwortung für die Schwachen zeigt. Jakobus lenkt den Blick ganz deutlich auf das Verhältnis, das Spannungsverhältnis von dem Glauben der Christusgläubigen beziehungsweise von dem Nicht-Glauben, sage ich jetzt mal, der Christusgläubigen in Bezug auf das, was sie tun. Deshalb ist das so, dass Glaube und Werke immer aufeinander bezogen zu betrachten sind. Und dennoch da der Satz der Reformation, ne? Nur durch Glauben sind wir erlöst. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Und dann dieser Gegensatz, wie kriegen wir das wirklich auf die Reihe? Schaffen wir das denn so? Luther war über diesen Text von heute stinksauer. Der hat das nämlich eine Strohepistel genannt. Ja, also es taugt nichts mehr, ne, was da ist. Und der Begriff hat eben bedeutet, für ihn zu zeigen, wie wenig er viel von dem Inhalt hält. Aber wenn wir die Kernaussage betrachten, dann würde doch diese Aussage diametral wirklich gegen das stehen, nämlich beides zusammenzusehen. Und deshalb ist es gut, dass wir heute kritisch darüber denken. Mal eine andere Aussage dazu. Was nützt es denn, wenn jemand Glauben hat und auf Gott vertraut, aber quasi im Vertrauensverhältnis mit Gott das in seinem Handeln nicht zeigt? Das geht ja nicht. Da passt es nicht zusammen. Und wie es geschieht, habe ich eben bereits erwähnt, sagt auch unser Text, wenn jemand Kummer und Sorge hat oder wenn jemand hilfsbedürftig ist, dann darfst du den bitte als Christ nicht einfach abspeisen nach dem Motto, geh deines Weges, sondern da hast du Verantwortung zu zeigen. Ganz einfach. Das ist so. Ich gebe zu, es gibt Situationen, in denen muss gehandelt und nicht geredet werden. Das ist aber im Leben so. Oftmals reden wir ganz viel, aber Glaube ohne Werke ist tot. Bewirkt nichts, nützt nichts, ja könnte sogar verletzen. Der Glaube, das Vertrauen zu Gott, soll es doch gerade frei machen für das Wirken Gottes. Bei uns, von uns, in realen Werken. Und wie stark der Glaube und wie problematisch der Glaube ist, das war in unserem Text jetzt die beiden Beispiele, die Sie kennen. Das ist einmal das Beispiel von dem Abraham, der einen Auftrag hat von Gott, einen ganz schrecklichen Auftrag, den ich nicht billige, weil ich denke immer, das könnte Gott auch anders regeln, als zu sagen, du musst deinen einzigen und liebsten Sohn opfern. Nee, das fand ich nicht so gut, aber egal, es ist passiert und Gott hat das ja in Ordnung gebracht. Und am Ende stand aber dieses der Glauben. Abraham war in der Lage, jetzt durch diese Tat von Gott an Gott fest zu glauben. Deshalb ist er ja auch der Liebling sozusagen nachher geworden und wir haben heute einen abrahamitischen Glauben. Also alles in Ordnung halt, das ist geklappt. Und die andere Sache mit der Prostituierten Rahab haben Sie, glaube ich, im letzten Sonntag als Predigtext gehabt. Die waren nicht im Glauben, hat aber etwas getan für den Glauben, ja, und ist dann gläubig geworden, also andersrum. Also aber auch da, und deshalb die beiden Beispiele, immer Werke sind notwendig für den Glauben. Das ist das, was uns diese Beispiele also sagen würden. Ich denke, dass diese Extreme, die er hier zitiert, zeigen wollen, wie groß der Glaube im Vertrauen zu Gott bei beiden war. Wenn wir also dann als Schlussfolgerung dieser sicherlich etwas komplizierten Fahrt durch das Thema, wenn wir darüber nochmal nachdenken und dann den Schlusssatz hören, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist der Glaube ohne Werke tot. Also genau wieder dieses Beispiel, was jetzt zusammenkommt, dann ist das ein sehr deutliches Bild, was damit gemeint ist. Und Jakobus meint auch nicht, und das ist wichtig, entweder das eine, Glaube, oder das andere, Werke, sondern zum dritten Male bitte beides immer zusammen. Ein Miteinander, ein Zusammenwirken, du brauchst Glauben, du brauchst Werke. Das ist seine ganz deutliche Botschaft. Und wenn ich diese Botschaft jetzt befolge, hat zwei kleine Probleme. Die müssen wir aber noch deutlich nennen. Ich könnte ja jetzt auf die Idee kommen und zu sagen, ja gut, wenn die Werke so wichtig sind, dann mache ich sozusagen eine Liste, wie viele gute Werke ich mache. Jeden Tag ein, jede Woche einmal, jeden Monat einmal oder so ähnlich. Also ich mache so eine Liste und dann kann ich die so auflisten und dann wird Gott eines Tages mir gnädig sein. Wenn du den Glauben nicht hast, dann nutzt das nichts. Auch wie viel du aufhäufst. Nein. Nochmal, es kommt beides zusammen. Oder kommen dann nur die Besten im Himmel, in den Himmel? Geht nicht. Das wäre ja auch gemein. Und außerdem, es gibt manche Zeitgenossinnen und Genossen, die müssen geradezu nach außen hin ständig erzählen, wie toll sie, was sie alles machen. So dass ich mich immer frage, sind die so unsicher in ihrem Glauben, dass sie das ständig auch anderen beweisen müssen? Auch das ist so eine Fragestellung, die ist das was ich so sagen will. Und die zweite Problematik ist, baue ich dann nicht in meinem Gefühlsleben oder in meinem Anschauen plötzlich Hürden auf für andere Menschen und sage, naja, guck mal, wie die sich da benehmen oder sowas halt. Das ist bestimmt nicht in Ordnung, was die da machen. Oder schon, was ich heute Morgen gehört habe, die und die Familie, die gehen nicht in die Kirche jeden Sonntag. Ist das der Maßstab? Also habe ich plötzlich moralische Dinge, die ich dann wieder anderen, an anderen messe? Kann ich das? Darf ich das? Problematisch, würde ich ein bisschen die Finger davon lassen. Weil es ist doch so, wir wissen also, wir haben dem Glauben auch Werke folgen zu lassen. Das ist ganz wichtig. Wir haben uns zu kümmern, wir haben aktiv zu sein. Und manchmal, in manchen Situationen unseres Lebens, brauchen wir mehr Glauben, in Krisensituationen vor allen Dingen. Und manchmal ist es Zeit, etwas zu tun. Und manchmal ist es Zeit, etwas mehr zu tun. Und das kann man auch in seiner Umgebung, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Es gibt viele Aufgaben und wir leben von dieser Vielfalt, dass viele Menschen Werke tun aus dem Glauben. Nächstenliebe ist ein Wort, das immer wieder hier ganz wichtig ist, weil uns die Menschen näher sind dabei. In dem Jakobusbrief geht es also jetzt nicht darum, die sogenannte Werkgerechtigkeit zu postulieren, wie Luther das vermutete, sondern der Glaubende muss sich auch im Handeln zeigen. Und wenn man dies zusammendenkt, also das, was jetzt, ich sage jetzt mal, von Luther kommt und das, was jetzt im Jakobus drin ist, dann denke ich, sind wir auf einem guten Wege. Und wir können durchaus auch dann kritisch beobachten, wenn es Menschen gibt, die vielleicht der Meinung sind, und das wäre falsch, ich kann in meinem Leben alles tun und lassen, an Gemeinheiten und sonst etwas. Ich bin ja angenommen und es geht alles in Ordnung. No, genau das geht nicht. Sondern der Glaube und die Werke, das muss sich ineinander fügen und miteinander da sein. Ein Christ, der leben will, wie er will, er hat ja die Gnade. Nein, Bonhoeffer hat in dem Zusammenhang geredet, das wäre eine billige Gnade. Und das ist nicht in Ordnung. Und diese Haltung gibt es leider nicht nur damals, sondern auch heute. Und dazu noch ein schönes Zitat. Der Augustinus hat gesagt, für das Leben, liebe und tu, was du willst. Was ist gemeint damit? Es passt. Und jetzt sage ich, bei diesem Satz ist es so, die meisten Menschen, den zweiten Satz, tu, was du willst. Und die vergessen dabei das erste Wort, liebe und tu, was du willst. Weil dann passt beides nämlich zusammen. Genau das ist es jetzt. Ja? Denn die Gesellschaft ist ja heute, ich muss nicht nochmal sagen, eher auf dieses tu, was du willst. Aber ist man immer dabei gedacht, es geht um die Liebe. Es geht um das, was Jesus, was unser Gott uns in unserem Gottesbild vermittelt hat. Die Liebe Gottes zu den Mitmenschen, zu mir, wie es das höchste Gebot fordert. Und so ist es ganz interessant, dass wir vielleicht in unseren Echokammern und unseren Resonanzblasen, die wir so haben, jeder für sich, und wo wir immer stärker auseinanderdriften, ja, wir haben ja viele Gräben plötzlich immer, auch in der Kommunikation, im Zusammenleben, dass es sowas wie einen ganzheitlichen, gemeinschaftsorientierten Ansatz gibt bei Jakobus. Ein echtes Gegenmodell, das uns herausfordert, Glauben im Handeln und Handeln im Glauben zu stärken und lebendig zu halten. Und der Friede Gottes, der alles, was wir zur Sache des Friedens zu denken wagt, übersteigt, halte unseren Verstand wach, unsere Hoffnung groß und mache unsere Liebe stark. Amen. Und wir singen jetzt das Lied "Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen", 640. Und wir wollen beten und Fürbitte halten. Du, unser Gott, du liebst das Leben und die Gerechtigkeit. Wir können uns nach dir und deiner Liebe ausrichten. Deshalb bitten wir dich, um Einsicht, das Gute zu verstehen, um Weite in unseren Ansichten und Bekenntnissen, um Tatkraft, das zu tun, was nötig ist. Wir können uns nach dir und deiner Liebe ausrichten und wir bitten um Herzenswärme füreinander, um Geduld mit allem, was uns fremd ist, um Kraft für ein freundliches Miteinander. Wir können uns in deiner Liebe geborgen wissen. Deshalb bitten wir dich für die Erde mit ihren Pflanzen, Tieren und Menschen, für alle Kranken, Geschwächten, Mutlosen, für unsere Verstorbenen und für die Trauernden und für alle, die uns am Herzen liegen. Und Gott, du hast uns deine Gebote gegeben damit wir Menschen vor Willkür und Übergriffen geschützt sind. Wir danken dir für diese Gabe, die Vorbild für alle weltliche Ordnung und staatliche Rechtssicherheit ist. Barmherziger Vater und Gott, wir bitten dich für Sina und Dominik, die deinen Segen für ihre Ehe erbitten. Begleite und behüte sie in den Höhen und Tiefen ihrer Ehe, damit sie miteinander jenes Glück und jene Geborgenheit finden, die sie sich für ihre Ehe erhoffen. Und Gott, schenke uns untereinander das Verständnis, ein Verständnis, das durch gemeinsames, ernstes Suchen entsteht. Und mache aus uns, wo auch immer wir sind, Menschen, die etwas verändern wollen, Menschen deines Wohlgefallens. Und dann höre in der Stille auf das, was ungesagt blieb und jede selbst dir sagen möchte. Und weil du mit uns bist, beten wir weiter gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo ein Mensch Vertrauen gibt, lassen Sie uns das letzte Lied miteinander singen. Und wir wollen um Gottes Segen bitten für diesen Sonntag und diese neue Woche. Gott, segne uns und behüte uns. Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott, erhebe dein Angesicht über uns und schenke uns Frieden. Amen.